Betrachtung nehmen und schlagen dazu 4. Mose auf. 4. Mose, Kapitel 16, Vers 1 bis 3. 4. Mose 16, ab Vers 1. Und Korah, der Sohn Jitzhars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, unternahm es, und mit ihm Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und Un, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens. Und sie standen auf gegen Mose. Und mit 250 Männern von den Kindern Israel, Fürsten der Gemeinde, Berufenen der Versammlung, Männer von Namen. Und sie versammelten sich gegen Mose und wider Aaron und sprachen zu ihnen, lasst es genug sein, denn die ganze Gemeinde, sie allesamt sind heilig und Jehova ist in ihrer Mitte. Und warum erhebet ihr euch über die Versammlung Jehovas? Soweit das Wort Gottes. Richtig müssten wir ja die ganze Geschichte betrachten oder vorlesen, um den genügenden Einblick zu haben in die Begebenheiten hier. Es handelt sich hier um eine Zusammenrottung in der Begrifflichkeit Korahs. Die Geschichte sollte so behandelt werden, um zu erkennen, dass die damaligen Begebenheiten außerordentliche Mitteilungen auch für unsere heutige Zeit enthalten. Würde Gott in heutigen Tagen genauso antworten wie damals, wäre des Öfteren Todesklage in unserer Mitte. Weil die Sünde Korahs von Gott her gefunden wird, eine Sünde, die in den Augen Gottes Sünde ist und an die wir Menschen uns nur leider auch Kinder Gottes zu sehr gewöhnt haben. Und da möchten wir fragen, was war denn die Sünde Korahs? Sie war nicht mehr, als dass man klagte und murrte über dem, der von Gott Auftrag erhalten hatte, Mose. Und die Sünde war, dass einige in Israel sagten, wie in Vers 3, lass es genug sein. Wir alle sind heilig. Und Gott ist auch in unserer Mitte. Das stimmt unter den Kindern Gottes auch heute. Und dennoch gibt Gott nicht jedem den Auftrag gleich. Lasst es genug sein. Auch andere haben etwas zu sagen. Auch andere sollen den Dienst tun, den Gott aber gar nicht jedem anvertraut. Den Mose und Aaron taten. Denn letztlich ist Gott auch in unserer Mitte. Das waren ihre Redensarten, die zwar richtig waren, und doch waren sie gegen Gott gerichtet. Weil es geschah im Murren und im Aufruhr wider und gegen Mose und Gott. Das hört man auch heute, indem man sagt, auch wir haben den Heiligen Geist. Und sind wie Mose und wie Aaron mit dem Auftrag, heilig zu sein, verbunden. Aber genau das ist die Rede Korahs, die sich selbst an einen Platz stellen will, wohin Gott sie nicht berufen hatte. Auch dann, wenn es stimmt, dass ganz Israel geheiligt war, denn also sprach Gott, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein, so war der Dienst vor dem Herrn nur dann recht, wenn der Mose und der Aaron ihn taten, wie Gott geheißen hatte. Nicht aber, wenn andere diesen Dienst taten. Das wollen wir erkennen. Und selbst Mose war noch nicht für den Dienst bestimmt, solange er noch nicht von Gott dafür eingesetzt war. Ein Sohn Levis war Mose schon immer. Die Führungsstelle in Israel konnte er jedoch erst einnehmen, nachdem Gott ihm dazu Weisung gab. Und Gott hatte sie gegeben. Aber wem Gott keine Weisung gab, den Dienst im Heiligtum zu versehen, war Korah. Das Murren der Menschen tritt also dann ein, wenn Gott Beauftragung gibt, der Mensch aber mit Gottes Wegen nicht einverstanden ist. Dann tritt unter den Menschen Murren gegeneinander ein. Das ist hochinteressant. Und wie groß die Sünde des Murrens gegeneinander in den Augen Gottes ist, das erkennen wir an der Größe des Gerichtes. Und wir sehen, wie gefährlich es ist, zu murren. Der Korah hatte ganz schnell 250 Männer um sich. Wir werden gleich sehen, dann noch mehr. Wie schwer es ist, einen Menschen zu Jesus zu führen, macht's mal. Ich meine, retten kann es nur Gott. Nur Gott kann den Menschen retten. Aber sei du Wegweisung, einen Menschen zu Jesus zu führen. Du wirst staunen, wie viel Arbeit das manchmal macht. Aber wenn wir Böses tun und murren, brauchst nur einen Satz zu sagen. Da können 250 vergiftet sein. Das ist die Wirkung der Sünde. Wer mit Gottes Weg und mit Gottes Wegen nicht einverstanden ist, beschuldigt andere. Wie hier. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung Jahwes? Er beschuldigt sie, sie hätten es in eigener Sache getan. Wir aber wissen, dass Gott genau diesen Mose für den Dienst berufen hatte. Ja, noch mehr. Gott hat es viel Worte gekostet, bis er den Mose so weit hatte. Er wollte ja gar nicht. Und interessant ist, dass der Murrende nicht auf seinem Angesicht in der Sache liegt, wohl aber der Beschuldigte. In Vers 4 lesen wir das. Als Mose es hörte, fiel er auf sein Angesicht. Es ist interessant, dass Murrende nicht im Gebet auf ihrem Angesicht gefunden werden. Dafür murren sie. Aber Beschuldigte sind solche, die auf ihrem Angesicht liegen. Und die liegen und stehen in Übereinstimmung mit Gott, wie Mose hier. Interessant ist, wenn wir dieses Kapitel lesen, dieser Mose führt keinerlei Gegenrede gegen Korah. Er lässt sich nicht mit hereinziehen in ihre Rede. Er murrt nicht zurück. Aber er wäre der Einzige gewesen, der Grund gehabt hätte zu murren. Er tut es nicht. Das heißt, Murrende sind solche, die keinen Grund dazu haben, sonst würden sie es nicht tun. Würde Mose geantwortet haben auf unwahre Anschuldigungen, dann wäre es zum Bruderstreit gekommen. Und Mose kann Frieden wahren und übergibt alles dem gerechten Gott als Richter. Mose bezieht also keinerlei Stellung in der Sache, sondern schweigt. Er überlässt es gleichsam Gott, was hier geschieht. Nur Murrende sind es, wie hier die Leute von Korah, die meinen, dass Schweigen in gewissen Dingen Mutlosigkeit oder gar Feigheit sei. Dabei bedarf es der ganzen Überwindung zum Schweigen. Schweigen können ist oft schwerer als reden. Und das bedarf oft, gerade in den Dingen, in denen Gott sich verherrlicht, mehr Abhängigkeit von Herrn, als den Mund aufzutun. Und dabei denken solche gar nicht daran, dass es gerade die Eigenschaft unseres Herrn Jesus war, schweigen. Und dass es Teufelswerk ist, zu murren. Die Bibel redet ganz klar, murret nicht wiedereinander. Mose sagt in Vers 5 nur, dass morgen der lebendige Gott kundtun würde, ob der Murrende oder der Schweigende sein, dass es Gottes ist, oder heilig ist, oder wen Gott nahen lässt, und wen er Gott erwählt. In Vers 9 nimmt dann Mose die Söhne Korahs, welche ja auch levitischer Abstammung waren, und zeigt ihnen ihre herrliche Stellung. Er hält ihnen noch einmal vor, wie Gott sie berufen hat, ebenso zum Dienst in der Wohnung Gottes. Aber sie wollten mehr. Sie wollten auch das tun, was Gott dem Mose und dem Aaron gegeben hatte. Heute würden wir sagen, an die Stellung unserer Gotteskindschaft würden wir erinnern. Er erinnerte sie in die Stellung, in die Gott sie berufen hatte. Und das war nicht wenig. Sie waren Leviten und verrichteten den Dienst im Heiligtum. Nur sollten sie den hohen priesterlichen Dienst nicht ausüben, weil Gott das dem Mose und dem Aaron gesagt hatte, wie es zu laufen habe. Auch wir haben heute, wenn wir Kinder Gottes sind, Weisungen im Neuen Testament, wie das eine oder andere zu tun sei. Unser himmlischer Mose, Jesus, hat im Neuen Testament ganz klar und deutlich geredet. Wir sehen einfach, wie gefährlich es ist, auf die Stimme des Herrn, den Gott eingesetzt hat, nicht zu hören. Korah hörte nicht auf die Worte Gottes. Und das kam daher, dass er auf seine eigenen Gedanken Wert legte. Wir sehen, wie falsch und irrig es ist und wohin es geht, eigenen menschlichen Gedanken zu vertrauen. Dabei haben wir es doch mit dem Worte Gottes nicht mit Menschenwort zu tun, sondern mit dem Worte des Allmächtigen. Aber aus Vers 11 entnehmen wir, dass jedes murrende Begehren eine Zusammenrottung gegen Gott ist, nicht allein gegen Mose. Wenn einer wieder den anderen murrt, wir wollen hier aus dieser Bibelstelle lernen, ist es ein Aufruhr gegen Gott. Um ihnen nach Vers 9 ins Gewissen zu reden, versucht nun Mose noch ein Gespräch mit den Murrenden, Vers 12. Er fordert sie auf, er will ihnen noch einmal ihre wunderbare Stellung im Dienste am Hause des Herrn vor Augen stellen. Er will ihnen sagen, was Gottes Worte beinhalten. Aber sie antworten ihm in Vers 12. Wir kommen nicht hinauf. Sie wollen nicht. Und ich glaube, das ist die Ursünde, unter die einstmals Israel litt, unter die Sünde auch heute die Gemeinde Jesu leidet. Wir wollen nicht. Wir haben ein ganzes verlorenes christliches Abendland um uns, weil sie nicht wiedergeboren sind. Und sagt man, sie sollen kommen, dann sagen sie, ich habe das und jenes zu tun. Alles das teilt uns Gottes Wort im Neuen Testament mit. Und da hat jeder eine andere Ausrede. Der Jesus erzählt von einem, dass es an einem Abend war. Der eine hatte sich einen Acker gekauft, der wollte am Abend den Acker noch besehen. Im Finstern kann man sowieso draußen nichts sehen. Aber so ist der Mensch, um Ausreden zu gebrauchen, um nicht kommen zu müssen. Der andere hatte sich ein Weib genommen und meinte nun, Gott nicht mehr gebrauchen zu können. Und der andere hatte ein paar Rindviecher gekauft. Wir sehen, welche Motive der Mensch hat, um sich dem zu entziehen, was Gottes ist. Und hier, dieser Kora entzieht sich, er kommt nicht. Warum nicht? Weil er nicht wollte. Das heißt also, sein Weg ins Verderben war jener, den er wollte. Auch heute sind alle solche, die sich Christen nennen und nicht wiedergeboren sind, jene, die sich in der ewigen Verdammnis wiederfinden, weil sie nicht gewollt haben. Wir können niemanden zwingen. Das wollen wir auch gar nicht. Das sollen wir auch gar nicht. Aber wir wollen eines. Der Herr hat gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein, darum wollen wir es ihnen sagen, dass sie kommen. Und wir wollen ihnen vorstellen, dass es nicht um uns geht, sondern um Gott. Und in zweiter Linie um jene, die da nicht kommen wollen. Denn wir sind alle im Zustand des Todes und der Verdammnis, wenn wir so bleiben, wie wir sind. Darum ist Jesus gekommen und hat seine Situation im Himmel verändert, indem er aus des Himmels Herrlichkeit kam und ihr Fleisch annahm. Und durch diese Veränderung verändert er uns. Und diese Veränderung, die Jesus durch die Wiedergeburt schafft und schaffen will, werden wir errettet. Wer also nicht verändert wird durch Jesus, bleibt im Zustand, wie einst Adam und Eva durch die Sünde hineinkamen. Wir kommen nicht hinauf, sagt er, der Mr. Korah. Und jetzt sehen wir, wie blind auch heute jene sind, die murren und Kritik üben, anstelle dem nachzuahmen, der es ihnen vorlegte, Mose. Er fiel auf sein Angesicht und betete zum Herrn. Wären sie nicht blind gewesen, diese Leute von Korah mit den 250, so hätten sie den Weg zu Mose angetreten. Und wenn sie ihn angetreten hätten, als eine Entscheidung ihrer Herzen, dann hätten sie nämlich nicht gemurrt, dann wären sie gegangen. Auch heute in der Gemeinde Jesu gibt es ein Murren und eine Kritik über das, was Gott berufen hat. Aber man ist sich nicht darüber im Klaren, dass es Kritik und Aufruhr gegen Gott selbst ist. Und warum tun sie es? Weil sie blind sind. Völlig blind über sich selbst sind sie. Mose hat sie noch warnen wollen. Er hat ihnen noch Angebote gemacht. Wir kommen nicht. Mose hat alles getan. Auch unser himmlischer Mose, Jesus, hat alles getan. Er hat geredet. Er ist gleich selbst gekommen zu uns, weil wir nicht zu ihm kommen konnten, der Sünde wegen. Kam er zu uns. Er hat alles getan. Er hat zu uns geredet. Die Worte des himmlischen Vaters. Aber sie wollen nicht kommen. Aber einmal werden auch die Menschen um uns, die nicht gekommen sind, vor diesem lebendigen Gott stehen. Und dann werden sie diesen lebendigen Gott in Jesus sehen und erkennen. Aber dann als Richter. Nur gibt es dann kein Abweichen mehr von dem Urteil, unter das sich jeder Einzelne heute schon stellt. Nämlich Verdammnis. Vor dem großen weißen Thron wird es nur eine einzige Art Strafe geben. Und das heißt Verdammnis. Feuersee. Warum? Weil Gott gerecht ist. Denn wer heute den Weg der Liebe Gottes mit Füßen tritt, wird dann vor dem lebendigen Richter keine Blutsbedeckung finden. Wir sehen, wie ernst es doch ist, und diese Bilder zeigen uns, dass wir uns ermahnen lassen sollen. Die Antwort der Gerufenen ist sogar noch Beschuldigung gegen Mose, Vers 13. Sie beschuldigen ihn noch unflätig, weil er ihnen noch helfen wollte. Wie viel Reden ist auch heute über die Kinder Gottes von solchen, die da verloren sind? Obgleich wir nichts anders tun, dass wir ihnen entweder für sie beten oder sie einladen oder einen Traktat geben oder wir wollen sie ja lediglich mit dem ewigen Leben in Verbindung bringen. Mehr wollen wir ja nicht. Wir wollen sie dann nur, dass sie in Übereinstimmung mit dem lebendigen Gott kommen. Mehr wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nur, dass sie gerettet werden, weil sie verloren sind. Mehr wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nur, dass sie teilhaftig werden der Freude, die Jesus denen gibt, die heute Erlösung empfangen. Wir wollen doch nur, dass sie den Frieden empfangen, den Jesus denen gibt, die zu ihm sich hinwenden. Wir wollen ihn ja nichts wegnehmen. Und das sollte praktisch ein Zeichen sein, was Gott an Israel geschehen ließ. Zu wem Gott sich hält, entweder zu Korah und den 250 Mann oder zu Mose und Aaron. Jetzt drängt es zu einer Entscheidung. Was würde Gott tun? Mose hat gesagt, morgen findet das statt. Morgen geht ihr hinein, der Aaron geht hinein mit seinen Räucherpfannen und nimmt Feuer vom Altar und stellt sich am Eingang des Zeltes. Nach der Weisung Gottes. Und ihr könnt genauso tun, nehmt euch Räucherpfannen und macht es auf. Da wollen wir sehen, Gott wird antworten. Das war ein Zeichen, zu wem Gott sich hält, wenn Aaron und Korah mit den Räucherpfannen dienen, Vers 18. Das heißt, dass Gott Gericht übt an falschem Gottesdienst. Der böse, murrende Geist des Korah ist es, der auch die anderen Israeliten in die Rebellion ziehen will. Wir lesen in Vers 19, dass es nicht nur die 250 waren, zu denen er redete und geredet hatte, sondern hier versucht das vor der ganzen Gemeinde. Nicht Mose, sondern der Korah holt die ganze Gemeinde Israel vor dem Zelt der Zusammenkunft zusammen. So weit geht die Vermessenheit, wenn wir eigenen Gedanken nachgehen. Und es bedarf der ganzen Gnade zu erkennen, dass wir nicht im eigenen gefunden werden und dass diese Richtschnur gibt uns nur Gottes Wort. Wenn wir mit diesen Worten Gottes in Übereinklang stehen, dann sind wir bestens beraten. Nicht was Menschen sagen. sondern was Gottes Wort sagt. Und deshalb ist es notwendig zu wissen, was in der Bibel, in diesem Wort Gottes geschrieben steht. Wir müssen wissen, was da drinnen gefunden wird. Korah holt die ganze Gemeinde zusammen. Und es ist erstaunlich, dass Gott auf dieses Opfer, das hier gebracht wird, im Zelt, noch nicht einmal antwortet. Weil das Volk auf die Stimme Korahs gehört hat und zum Zelt gekommen ist, will Gott die ganze Gemeinde Israel in einem Augenblick auslöschen. So lesen wir es. Und Mose im Bilde Jesu geht als Fürsprecher für sein Volk auf die Knie und ruft zu Gott, dass er es nicht tun möchte. Daraufhin lässt sich Gott erbitten und sagt, dass sie in die Zelte gehen sollen. Und sie sollen losgehen und sollen sagen, wo diese drei Leute gefunden werden, diese Führer, der Aufrührer. Sie sollen sich aus der Mitte dieser Leute absondern. Vers 21. Dort wollte er sie in einem Augenblick vernichten. Aber Mose schreit zu Gott. Und da sagt nun der Herr, sie sollten sich von ihren Zelten wegheben, weil sie jetzt in die Zelte gegangen waren. Und da werden in Vers 24 die drei Hauptnamen genannt. Und zwar die Wohnung des Korah, die Wohnung des Datan und die Wohnung des Abiram. Das waren die Hauptführer. Und dort will Gott seine Macht erweisen. Und Mose redet mit ihnen, als sie in den Zelten waren, wie langmütig Gott ist. Gott hat nicht zugeschlagen, während sie unberechtigt das Opfer darbrachten. Aber danach. Und sie stellen sich nach Vers 27, kommen sie an die Eingänge ihrer Zelte mit ihren Weibern, ihren Söhnen und ihren Kindlein. Und dann lesen wir, dass Gott heimsucht. In Vers 31 lesen wir, und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da spaltete sich der Erdboden der unter ihnen war, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie und ihre Familie. Das war das Gericht. Jetzt sehen wir, was auf Murren und Widerstand gefunden wird. Wie Gott darauf antwortet, wie Gott reagiert. Welch eine Sünde das in den Augen Gottes ist. Korah. In 4. Mose 26, Vers 10, finden wir, dass nur diese Rotte ausgerottet worden ist. 26, 10. Aber die anderen sind dann am Leben geblieben. Da heißt es, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie und Korah, als die Rotte starb, indem das Feuer die 250 Männer verzehrte. Aber die Söhne Korahs starben nicht, das heißt die anderen, die zur Verwandtschaft Korahs zählten, die nicht mit sich angeschlossen hatten an dieses Murren. Die blieben am Leben. Und nachdem diese drei Zelte mit ihren Familien im Erdboden verschlungen waren, da sendet Gott ein Feuer ins Lager Israel, und lässt die 250 Mann, die der Stimme Korahs Acht gaben, verbrennen. Sie verbrannten dort. Das ist Gericht Gottes, und damit finden wir nun gleichsam ein Zeichen. Und zwar am Ende von Vers 38 heißt es, und sie sollen den Kindern Israel zum Zeichen sein. Hier finden wir ein Zeichen in Israel, ein Zeichen ist ja etwas, was einen prophetischen Gehalt hat und sich später noch erfüllt. Und das finden wir in Sonderheit hier in Vers 30. Wenn es heißt, wenn aber Jehova ein neues schafft und der Erdboden seinen Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was ihnen angehört, da finden wir im bei Elberfelder eine Fußnote, da heißt es, wenn eine neue Schöpfung, das heißt, etwas noch nicht Geschehenes geschieht. Und das deutet als Zeichen prophetisch hin auf Israel in der 70. Jahrwoche, wenn wir zum Beispiel ihren Mund auftut, da finden wir die gleichen Worte in Offenbarung Kapitel 12, Vers 6. Da heißt es, und das Weib floh in die Wüste, das ist Israel. Wo selbst sie, nein, das ist das nicht. Wo heißt das, wo der Mund auftrat?
Vers 16 schon.
16? Ja, Vers 16, Entschuldigung. Nicht 6, sondern 16. Ist richtig. Und die Erde half dem Weibe und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom. Das heißt, das Auftun des Mundes der Erde ist eine Spaltung. Hier bei Korah war eine Erdspaltung, die durch Gott als Gericht folgte und Korah und alle Sippe fiel hinunter. Sie fielen ins Verderben. Und hier finden wir nun in der Zeit des Zorngerichtes Gottes, dass sie Israel verfolgen, Vers 16, und dadurch tat die Erde den Mund auf und verschlang den Strom, der hinter ihnen her, nicht die Israeliten werden hier verschlungen in der Offenbarung, sondern der Strom der Soldaten, die hinter ihm herkommen, die sie verfolgen können. Sie werden verschlungen. Das ist das Zeichen, mit dem wir es hier zu tun haben. Und weiter, wir finden in Vers 37 dann die Räucherpfannen, die Weisung Gottes, sie sollten die Räucherpfannen, die die Korah-Sippe benutzt hatte, sollten sie herausnehmen und das Feuer, das sie hereingelegt hatten, sollten sie wegschleudern, weil diese Pfannen von Gott geheiligt waren und in Händen Unheiliger benutzt wurden. Und so machten sie daraus, Vers 38, breit geschlagene Bleche. Sie schlugen die Feuerpfannen breit, dass sie nicht mehr für den Dienst geeignet waren, weil Israeliten im gottwiderspenstigen Zustand sich ihrer bedient hatten. Das heißt also, alles das, was mit Sünde verbunden ist, muss ins Gericht. Und hier haben wir das Bild der 144.000, die nun geschlagen werden. Wenn aber der Herr der Schläge Wunden wieder heilen wird, dann wird der Herr auch diesen Überrest Israels herausführen und wird sie wieder benutzen, wie hier die zerschlagenen Bleche, die wieder dienen sollen als Überzug für den Altar, heißt es hier. Sie sollen nicht zerschlagen bleiben, sondern auch wir, die wir durch die Sünde geschlagen und zerschlagen worden sind, wir sollen nicht im zerschlagenen Zustand bleiben, sondern Gott will uns benutzen, wie er hier die benutzten Bleche wieder gebrauchen will für sein Werk, für den Altar. So will er auch uns gebrauchen für seine Arbeit, für sein Werk. Es hat aber keinen Sinn, weil wir heute nicht auf der Rettungsseite des Werkes liegen, sondern wir haben unsere Rechtfertigung im Glauben, dass wir zuerst zum Glauben kommen, um für ihn gebraucht zu werden. Nicht, dass wir uns auf den Boden der katholischen Kirche stellen und sagen, ihr müsst so viel wunderbares Werk tun, bis Gott Ja sagt. Gott sagt nicht Ja, sondern Gott will, dass wir zu ihm kommen, um das Werk der Erlösung anzunehmen, in dem etwas Neues, wie wir gelesen haben, in uns geschaffen wird, Vers 30. Gott will etwas Neues in uns beginnen, worauf es ankommt. Er will uns nicht mehr nach dem alten Menschen tätig sehen. Das war ja das Werk Israels im alten Bund, dass der Mensch im Fleische Gott diente. Das will Gott an uns nicht mehr sehen. Wir sollen nun dienen nach dem Geiste, nach dem Neuen, sagt Paulus im Römerbrief. Und darauf kommt es an, dass wir durch die Wiedergeburt nun dem Herrn dienen können. Und wie bitter wäre es, wenn nun Gott an uns ein Murren finden würde, wie hier bei der Rotte Kora. Aber auch diesem Kora ist es sehr nachgegangen, dem Rest, die da zurückgeblieben sind. Wir schlagen dazu Psalm 88 auf und finden dort in einer besonderen Ausdrücklichkeit, was werden nun die Verwandten mitgemacht haben, die das alles sahen. Vers 4. Dieser Psalm ist von den Söhnen Korahs später geschrieben worden. Das sind die, die nicht mit ins Gericht kamen, ihre Verwandten. Diese Söhne haben diesen Psalm 88 dann zusammengestellt. Wir lesen ihn ab Vers 4 bis Vers 8. Da sagen die Söhne Korahs über ihre Verwandten, im Gedächtnis zu ihren Verwandten, ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren. Er stellt sich auf den Boden der Murrenden. Er macht sich eins mit den Sünden ihrer Verwandtschaft. Ich bin gerechnet zu denen. Sie trugen sogar den gleichen Namen, Korah. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat. Es mag ihnen ordentlich in die Knochen gefahren sein, was mit ihrer Verwandtschaft es eben auf sich hatte, dass Gott vom Himmel her die Erde spalten lassen muss. Vers 5. Unter den Toten hingestreckt, gleich Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst. Und die wussten es, dass ihrer Verwandten nie mehr gedacht wird. Sie waren verloren. Sie waren nicht errettet. Das wussten sie. Denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Jeder, der heute noch am Leben ist, hat eine Beziehung zur Errettung und Erlösung durch das Blut Jesu. Das ist wunderbar. Deshalb bezeugen wir Jesus und sagen es ihnen, dass sie verloren sind und dass Jesus rettet. Vers 6. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt. Das reden die Anverwandten des Geschlechts der Korah. In Finsternisse, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Grimm. Und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Und jetzt kommt's. Meine Bekannten hast du von mir entfernt. Hast mich ihnen zum Gräuel gesetzt. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen. Das ist der Zustand, den die Verwandten Korahs in den Psalmen festgelegt haben. Wie bitter hat sie der Schlag ihrer Verwandtschaft getroffen, dass sie solches zum Ausdruck bringen müssen. Ich bin gerechnet, denn sie erkannten, dass auch sie Sünden hatten. Auch wir erkennen an uns, dass wir sündige Menschen sind. Auch wir waren für den Tod und die wir errettet sind, für die ewige Verdammnis bestimmt nach unserem eigenen Wollen und der Dienstbarkeit der Sünde. Aber uns ist Gott entgegengekommen in großer Gnade, wie hier diesen, die nicht mit sterben mussten. Gott hatte seine Hand nicht von ihnen gezogen, aber ihrer Verwandtschaft. Von ihnen wird gesagt, sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Wer heute unerlöst dieses Hiersein verlässt, ist abgeschnitten für alle Zeiten von der Liebe Gottes und der ewigen Herrlichkeit. Darüber müssen wir uns im Klaren sein, dass es hier auf dieser Erde nicht um einen schönen Beruf, nicht um viel Geld geht, nicht um das Ansehen und um dicke Mercedes, sondern uns geht es hier darum, ob wir unsere Seele erretten oder ob wir sie der Verdammnis anheimstellen. Und wir haben die große Verantwortung. Welch eine Mühe hat sich doch Mose gerade gegeben mit dem Volke Israel. Wie hat er sich noch bemüht? Er hat sie zu sich gerufen, sie möchten doch kommen. Er wollte sich mit ihnen noch unterhalten, einen Tag vor diesem Geschehnis, aber sie kamen nicht. Wir wollen nicht, sprachen sie. Aber das, was sie ereilt hat, das haben sie gewollt. Und so wird es auch einmal mit denen sein, die da Gesichte über uns ziehen, die wir den Herrn Jesus lieb haben und den Weg des Glaubens gehen. Einmal wird der Triumph Gottes kommen über alle solche, die seinem Wort nicht geglaubt haben. Wohl dem, der sich ganz auf die Seite Jesu stellt, der ganz zum Herrn kommt mit allen seinen Sünden und sich retten lässt für immer und ewiglich. Wir werden dann nichts mehr von den Dingen sehen, die hier auf dieser Erde stattgefunden haben. Wir werden, wie die Bibel, wie Paulus sagt im Neuen Testament, wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Wo es nicht mehr die Dinge gibt, die uns von ihm trennen, Tod und Leid und Trauer und Schmerz wird mehr sein, sagt Gottes Wort. Das Erste, was hier ist, das ist dann vergangen. Und der, der auf dem Throne sitzt, hat gesprochen, siehe, ich mache alles neu. Wir freuen uns auf das, was in Jesus neu geworden ist in uns. Es ist wenig, die Bibel redet vom Samenkorn, das nicht verdirbt. Aber der Herr Jesus ist damit auch mit uns noch nicht zu Ende. Wir erwarten ihn vom Himmel her, wenn er kommt und er wird kommen. Er hat es verheißen. Und dann wird er auch unseren sterblichen Leib umgestalten in einen Leib der Herrlichkeit, damit wir dort alle Zeit bei ihm sind, damit es keine Trennung mehr gibt, damit es keine Grube mehr gibt, damit es keine Spaltung und kein Gericht mehr für jene gibt, die ihn lieb haben. Und das ist nur die Frage, bin ich wiedergeboren? Uns rettet nicht allein der Glaube, denn die Bibel Gottes Wort sagt, dass wir durch Gnaden gerettet sind. Das heißt, die Gnade Gottes in Epheser 2, Vers 5 und Vers 8 ist ganz deutlich gesagt, durch Gnade seid ihr errettet. Allerdings nicht ohne Glauben, sondern mittels des Glaubens. Aber die göttliche Seite ist es, die uns rettet, nicht unsere menschliche Seite. Und darauf kommt es an, dass wir erkennen, dass jenes Murren doch ein Zustand der Verlorenen ist. Unter den Kindern Gottes sollte keinerlei Wort der Murrenden Angelegenheiten gefunden werden. Was soll denn auf den Lippen der Gläubigen gesehen und gefunden werden? Worte des Lobes und des Dankes, Worte der Gnade, sagt Paulus, sollen alle Zeit auf unseren Lippen gefunden werden, indem wir anderen den wunderbaren Heilsweg hin zu Christus klar machen. Das muss nicht jeden Tag sein, aber sollte immer wieder gefunden werden, dass wir es ihnen sagen, die da verloren sind, dass in Jesus Rettung ist. Und dass es uns nicht geht wie jenen, die da zu Korah gehörten. Das ist ein sehr belehrendes, ein sehr hartes Wort, das uns die Schrift hier hinterlassen hat. Es ist sehr eindringlich und sehr ermahnend zugleich, dass wir ihnen nicht nachtun sollen, dass wir den Weg der Rettung gehen. Vers 30. Wenn aber der Herr ein Neues schafft, und darauf warten wir, dass Gott etwas ganz Neues auch mit uns schafft, obgleich er uns errettet und erlöst hat, so erwarten wir ihn, unseren Herrn. Und das ist nun die Frage, ob es in deinem Herzen Freude bewirkt, wenn du hörst, dass Jesus wiederkommen wird. Ja, wenn du klar und echt bekehrt bist, dann hast du auch allen Grund, dich zu freuen, dabei zu sein bei denen, die in Übereinstimmung und Wohlgefallen dem Herrn dienen. Dann haben wir allen Anlass und allen Grund, jetzt uns schon zu freuen. Und dann ist es sehr traurig, wenn wir in Vers 41 nach diesem furchtbaren Gericht an den drei Häusern und den 250 Männern lesen, dass sie umkamen. Und in Vers 41 wird gesagt, und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte am anderen Morgen gegen Mose. Da ging es schon wieder weiter. Da kam der nächste Tag und da waren sie schon wieder am Murren. Wir lesen im Neuen Testament, dass unsere Zunge ein Übel ist, das keiner der Menschen bändigen kann. Ist das nicht furchtbar, wenn die Bibel Gottes Wort sagt, dass es keinen Menschen unter uns gibt, der die Zunge bändigen kann? Ist das nicht furchtbar? Keiner der Menschen, sagt Jakobus in seinem Brief, keiner ist auf dieser Erde, der dieses Übel die Zunge bändigen kann. Wie viel Murren ist über unsere Lippen gekommen, weil wir gedacht haben, wir hätten Recht. Alles dieses Recht, vermeintliche Recht haben, ist in den Augen Gottes Murren gegen Gott selbst. Der Herr möchte uns das klar machen, dass wir dann uns in die Beziehung des Gerichtes stellen, wenn wir gegeneinander murren. Der Herr möchte viel mehr Gnade geben, dass wir uns ganz in seinem Lichte erkennen und dass wir danach tun, wie er gesagt hat, dass Worte der Gnade aus unserem Munde kommen. Amen.